Die letzte Flasche. Der Genuss-Podcast.
Von und mit Clemens Hoffmann. Hallo und herzlich willkommen. Wunderbar, dass ihr wieder zuhört. Heute geht es an die Bar, oder soll ich besser sagen, in die Bar. Wir sitzen jedenfalls für dieses Gespräch in einer Bar, in einer echten Institution der Berliner Barszene, der Green Door Bar nahe des Winterfeldplatzes im Herzen von Berlin-Schöneberg. Gerade wurde sie vom Mixology-Magazin für Barkultur als Deutschlands Bar des Jahres 2025 ausgezeichnet, eröffnet 1995, also vor bald 30 Jahren, hat der Laden viele illustre Gäste gesehen und viele Höhen und Tiefen mitgemacht. Mein heutiger Gast ist seit bald 10 Jahren die Chefin der Green Door Bar. Es ist die wunderbare Andrea Kuhn und ich freue mich drauf, mit ihr zurückzuschauen, aber auch nach vorne. Wie toll, dass du heute Zeit für mich hast, liebe Andrea. Herzlich willkommen bei Die letzte Flasche.
Ich freue mich, Clemens, und ja, wie du gesagt hast, auch jetzt im Zusammenhang mit der kleinen Auszeichnung geht es jetzt über zum Geburtstag des 30.
Genau, also was ist man dann? Ist nicht mehr Twen, sondern ein Tren? Nee, was ist man mit 30?
Mit 30 ist man erwachsen.
So, lassen wir es mal stehen. Um mal von vorne anzufangen, man kommt hier tatsächlich durch eine grüne Tür. Woher kommt der Name Green Door?
Der Name Green Door hat, also spinnt verschiedene Wege, sage ich mal. Die erste Erzählung ist, dass die grüne Tür zur Zeit der Prohibition in den USA ein Zeichen war für den Verkauf, für den illegalen Verkauf von Alkohol. Das ist sozusagen das Hauptnarrativ.
Also so ein Speakeasy.
Zweiten Bezug gibt es zu einem Lied, What's the Secret Behind the Green Door? Das ist in verschiedenen Formen interpretiert von den 50er Jahren, wird hier auch manchmal gespielt um Mitternacht. Einen dritten Bezug gibt es, und der wurde aktuell jetzt gezeigt, ist ein Arthouse-Porno, Behind the Green Door.
Okay.
Der ist 72 gedreht, wurde sehr berühmt durch die Darstellerin und ist aus Versehen nach Cannes gekommen in einer speziellen Sektion. Es ist nicht der Ursprung. Ich kann auch nicht genau sagen, gibt es eine Herleitung, wie auch immer.
Auf
ist ja schön, dass es drei unterschiedliche Bezüge gibt.
Genau, und ich habe gesehen, auf eurer Barkarte ist zumindest auch der Popsong von 56 von Jim Lowe zitiert. Ne?
Genau.
Also die erste Strophe. Ja, ihr habt ja unter der Woche von 19 Uhr bis halb 2 Uhr morgens geöffnet, freitags und samstags sogar bis 2 Uhr morgens. Wir sitzen hier am frühen Nachmittag zusammen. Ist es überhaupt eine Zeit für jemanden, der im Nachtleben sein Geld verdient?
Natürlich, das ist die wichtigste Zeit. Ein Großteil des Nachtgeschäftes wird sozusagen am Tag vorbereitet. Man darf das nicht unterschätzen. Das Angebot in der Bar heute von Drinks und Cocktails hat sich sehr verlagert aus der Zeit, aus der ich die Bar kennengelernt habe, Anfang der 2000er, wo es um einen großen Stock von Alkoholika und Spirituosen gab, zu einer Herstellung von eigenen Produktionen. Es wird heute ähnlich wie in der Küche sehr viel selbst gemacht, sehr viel hergestellt, sehr viel selbst geerntet in verschiedenen Formen. Es hat sich geändert auch, dass man saisonal, regional arbeitet, und die Menge von Alkohol, die man noch vor 20 Jahren konsumiert hat, die wird jetzt ein bisschen konsumiert durch die Raffinesse des Geschmacks. Es hat sich verlagert. Und diese Produkte, diese Arbeit wird tagsüber gemacht. Es werden Nachmittage gemacht, wo hier Preps sind. Es wird zusammen ausgetastet, wie es schmeckt und so. Also ein wesentlicher Teil der Vorbereitung für die Nacht findet tagsüber statt. Okay. Und ganz kurz zu meiner Arbeit. Ich stehe nicht hinter dem Tresen. Ich wohne über der Bar, muss ich noch dazu sagen. Es ist auch ein gewisser, nicht Luxus, aber es ist eine gewisse Erleichterung für viele Dinge, die ich tagsüber auch erledigen kann und die ich kontrollieren kann. Von daher kann ich mir aussuchen, ob ich den letzten Absacker noch mitnehme um zwei.
Oder eben morgens die Putzfrau reinlässt.
Und dazu muss man auch sagen, das bin nicht nur ich als Chef, dass man ab und zu auch mal selber die Bar putzt. Ich habe neulich in Vertretung der Putzfrau, schwierig jemanden zu organisieren, habe ich eine Woche sauber gemacht und auch die Toiletten geputzt. Das gehört dazu.
Trotzdem, du bist ein Mensch, der im Nachtleben arbeitet auch oder jedenfalls präsent auch ist. Wann stehst du morgens auf? Kommst du gut aus dem Bett morgens?
Sehr gut. Es hat sicherlich auch ein bisschen mit dem Alter zu tun. Es hat irgendwie mit dem Stoffwechsel zu tun. Ich komme sehr gut früh aus dem Bett. Ich trinke so in Maßen hier. Es ist ganz selten, außer es gibt großen Anlass zu feiern. Ich freue mich, früh wach zu sein. Ich liebe die Morgende und ich liebe die Frische und es ist gar kein Problem.
Hast du Morgenrituale, was du gerne machst morgens?
Ja, ich habe ein bestimmtes Ritual. Das erste ist, wie bei vielen Menschen, guten Kaffee mir zubereiten. Also gut genug, so perfekt ist er nicht. Und dann gibt es etwas Wunderbares. Es gibt seit, ich weiß nicht genau, einen Bäcker hier in der Gegend, in der Gleditzstraße. Ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen soll.
Du kannst du gerne sagen.
Der Bäcker Johann. Und der Weg zu diesem Bäcker Johann, der von Mittwoch bis Sonntagmorgen ab 8 Uhr geöffnet ist, das ist wie so eine kleine Pilgerreise. Man geht über den Winterfeldplatz, man geht an diesem wunderbaren Garten um die St. Matthiaskirche vorbei, wunderschön ist. Und dann geht man ein Stück in diese Straße rein, die etwas verschattet ist. Und dann sieht man eine große Schlange von jungen Menschen. Bisschen müde, aber guter Stimmung mit Kindern, Hunden, Fahrrädern, die alle warten auf diese Offenbarung des wunderbaren Brötchens, der Croissants, der Zimtschnecken, wie auch immer. Und auf dieses Ritual freue ich mich, weil das ist die Begegnung auch immer mit dem frischen Tag, mit einem, dazu muss man sagen, extrem gutem Gebäck. Der Genuss, und das muss man diesem Bäcker zuhören, das ist wie so eine Rolls-Royce-Klasse unter Bäckern. Es ist dazu auch diese sehr freundliche Atmosphäre und es schafft Menschen zusammen, wo ich dann manchmal denke, ach, das sind die, die dann auch im Berghain anstehen, in den Schlangen. Und es gibt einfach die Akzeptanz, ja.
Und hast du so da so ein Lieblingsstück, was du dann mitnimmst morgens oder lässt dich inspirieren von dem, was da liegt?
Ich lasse mich nicht inspirieren. Die Auswahl ändert sich ein bisschen auch, aber ich liebe diese Frühstücksbrötchen. Dann nehme ich ein bestimmtes Brot. Es gibt ein großes Sortiment, ein dunkles Brot, was am Wochenende gebacken wird. Ich liebe die Croissants. Ab und zu esse ich ein Pain de Chocolat, was so eine kleine Sünde ist, aber es ist genug Auswahl.
Ja, jetzt haben wir über die Morgende gesprochen. Gleich wollen wir ins Nachtleben eintauchen. Aber jetzt kommt erstmal der Moment, an dem wir eine Flasche öffnen. Eine, die mein Gast ausgesucht hat. Eine letzte vielleicht, eine besondere Flasche. Auf jeden Fall eine Flasche mit einer Geschichte. Und jemand, der eine Bar hat, der hat bestimmt viele Flaschen. Deshalb bin ich super gespannt, was du ausgesucht hast, Andrea.
Ja, es gibt bei mir eine Reihe von letzten Flaschen. Das hat immer mit bestimmten Lebensabschnitten zu tun. Wenn man in ein bestimmtes Alter kommt, lässt man dann Flaschen hinter sich. Ich habe eine Flasche ausgesucht, die nicht stellvertretend für diese Bar steht, sondern für meine Arbeit, die ich bis 2017 gemacht habe, vor allem als Dramaturgin. Ich habe lange unterrichtet in der Filmakademie in Ludwigsburg und in diesem Zusammenhang unterschiedliche Seminare, Betreuung gemacht. Ich habe ein Intensivseminar gemacht, ein letztes. Es war irgendwo draußen in der Schwäbischen Alb. Es war ein horribler Herbst. Es war nur Matsch. Es war triste. Wir hatten Herbergseltern gehabt, die auch missgelaunt waren.
Ah, so richtig garstig.
So richtig garstig, wie man sich das als Kind vorstellt, wenn man verschickt wird. Ja. Ich hatte eine sehr gute Gruppe von Studenten, die aber in dieser Phase sehr mit ihren Treatments und Drehbüchern beschäftigt sind, aber auch unter großem Druck sind, exklusiv diese Zeit hatten. Nur mal, um das ganz kurz zu sagen, weil es war für mich sozusagen wie ein Abschied. Es war eine besondere Gruppe. Ein junger Student aus Saudi-Arabien musste früh abreisen, weil sein Vater im Sterben lag. Eine andere Studentin hatte einen Koffer voller ihrer Manuskripte, die brauchte ein Extrazimmer. Und so waren es sehr verrückte Umstände. Und abends habe ich versucht, diese Studenten immer rauszuführen. Für mich als Städterin, die kaum was vom Himmel sieht, war es immer sehr wichtig, nochmal einen Blick an den Sternenhimmel zu machen. Und habe denen das gesagt, nicht zu vergessen, um Blick in die Sterne. Und zum Abschied haben sie mir eine Flasche Havanna Rum, 3 Jahre alten, geschenkt und ihn mit Sternen und einem Mond beklebt. Und diese Flasche hat bei mir im Schrank gestanden und jetzt mache ich sie heute auf und wir trinken sie mit dem einfachen Getränk eines Cuba Libre.
Das ist die Flasche, die ist wirklich beklebt mit so Sternchenaufklebern, mit so kleinen Comic-Gesichtern sogar drauf, ein paar lachen, ein paar gucken eher so erstaunt. Also das haben die selber gebastelt.
Die haben das selber gebastelt und das hat mich sehr gerührt, weil das auch eine Anerkennung war für dieses Seminar. Ich habe leider die Karte irgendwann vernichtet. Da stand noch mal wortwörtlich drauf, was ich gesagt habe, immer, dass man nicht die Sterne vergessen soll abends. Und das haben sie mir geschenkt. Und die stand dann irgendwie in der dunklen Ecke, wie du gesagt hast, viele Dinge als Erinnerung. Aber ich finde, wir trinken sie jetzt und ich bedanke mich da mal noch mit bei den Studenten.
Wir trinken sie auf keinen Fall aus, wir trinken einen Schluck davon. Ja, das ist genau. Das ist ja toll. Genau die Idee von die letzte Flasche umgesetzt, Andrea.
Ja, gerne.
Ich komme dir mal entgegen hier. Dankeschön.
Und dazu gibt es die Cola.
So. Wie mischst du das? Halb, halb?
Nö, ein bisschen mehr.
Ein bisschen mehr Cola. So ist es.
Wir wollen ja halt über diese Stunde kommen.
So ist es. Ja, dann stoßen wir doch damit an. Willkommen nochmal bei der letzten Flasche.
Danke dir, Clemens, Geschichten erzählen zu dürfen.
Ja, das ist toll. Das ist schon mal eine tolle erste Geschichte.
Gut, ne?
Brummt schon direkt so ein bisschen an.
Ja, damit hat man sich früher abends so in den Discos, ne? Laune gemacht.
Genau, Cola rum. Schön. Ja, du hast schon gesagt, welche Geschichte für dich damit verbunden ist, mit dieser besonderen Flasche. Was für Gefühle weckt das bei dir? Ist das sowas, was dich nostalgisch auch traurig macht? Oder blickst du da eigentlich dankbar drauf zurück, wenn du da jetzt ein bisschen in dich reinspürst?
Es ist beides. Nostalgisch überhaupt nicht. Ich bin dankbar gewesen, diese Arbeit machen zu dürfen. Ich habe mich kurz noch mal damit beschäftigt, was und wie lange ich eigentlich in der Filmakademie gearbeitet habe und welches Privileg ich auch hatte. Ich habe bestimmte Formate erfunden des Unterrichtes. Ich habe diese Arbeit mit den Studenten sehr gemocht. Und ich habe es natürlich vermisst. Es wurde umstrukturiert. Ich hatte dann die Verantwortung für die Bar und ich habe seit 2017 dort nicht mehr unterrichtet. Es war Dankbarkeit und ich hoffe, dass es für die meisten der Studenten gut ausgeht im Filmgeschäft.
Ja, wir kommen jetzt mal darauf, wie du zu der Bar gekommen bist. Dein verstorbener Mann, der Drehbuchautor Fritz Müller-Scherz, der hat ja die Green Door Bar 1995 eröffnet. Fritz Müller-Scherz hat ja mit der Regielegende Rainer Werner Fassbinder zusammengearbeitet, war unter anderem Regieassistent bei dessen Film Angst, Essen, Seele auf, den ich ja großartig finde, mit der Brigitte Mira. Also es ist für mich so mit der tollste Fassbinder-Film, den ich auch schon ganz jung gesehen habe und der mich sofort gepackt hat. Er hat aber auch ja in Fernsehserien mitgespielt, dann habe ich gesehen, auch einer Kultserie aus meiner Jugend, Kir Royal, mit dem Baby Schimmerlos und diesem Klatschreporter in München von Helmut Dietl. Oder auch, glaube ich, bei Ein Fall für zwei war er mit dabei. Also war ein Filmschauspieler, war ein Dramaturg, jemand, der Regie gemacht hat. Wie um Gottes Willen kam der zu einer Bar?
Ja, ich noch mal ganz kurz zu seiner Arbeit am Film. Er hatte angefangen als Journalist, der hat als junger Mann Filmkritiken geschrieben für das Münchner Abendblatt. Und dann hat er mit dem Filmverlag gegründet und über diese Kontakte hat er Fassbinder nach Paris gebracht. Das hat er mir auch sehr schön erzählt. Und aus dieser vertriebstechnischen Arbeit wurde dann eine Freundschaft zu Fassbinder und der hat ihn dann, nachdem er viele Jobs gemacht hat, Regieassistenz, Ton, was man so alles lernt, hat er gesagt, wir schreiben jetzt ein Drehbuch zusammen, du musst ein Drehbuch schreiben. Fritz hatte diese Geschichte, Science-Fiction-Geschichte gefunden, Welt am Draht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so eine singuläre Geschichte bei Fassbinder, dieser Science-Fiction-Zweiteiler. Und die Geschichte ist ganz schön deswegen, weil nochmal bezüglich auf die Zeit auch, die waren beide 26, 27 und haben an 6 Wochen in Paris diese Geschichte geschrieben, dann auch umgesetzt. Und dieses erste Drehbuch, was er geschrieben hat, das war ihm sehr forciert, das hat ihm auch viel Kraft gekostet, aber Fassbinder hat ihm geholfen, auch dieses verdeckte Talent zu entdecken und daraus später dann eine richtige Profession geworden. Und die Bar ist entstanden mit seinem Wechsel von München nach Berlin und seiner damaligen Frau. Und er war ein Habitü von Charles Schumann und in Berlin gab es...
Als Stammgast sozusagen.
Als Stammgast, ja. gab es nichts Vergleichbares. Es gab schon die große Lützow-Bar um die Ecke und dann hat er sich zusammengetan mit Leuten aus der Gastronomie, auch zwei Bartendern, und dann haben sie diesen Ort gefunden und dann haben sie diesen Ort gestaltet. Also mein Mann vor allem als Sohn eines Architekten Einfluss genommen und ich glaube, das macht den Ort bis heute auch so aus. Ist eine Art der Kunstort geworden, auch ein großer Raum der Kommunikation. Und dann gab es eine Trennung und dann stand er da und dann hat er gesagt, so, da muss ich als Eigentümer diese Bar alleine verantworten. Da habe ich ihn kurz danach kennengelernt und das war eine ganz schöne Herausforderung für jemanden, der nicht Geschäftsmann ist. Ja, und das hat er sich ganz tapfer geschlagen und da habe ich auch so, das muss ich dazu sagen, das hat später mit meiner Übernahme zu tun, da habe ich gesehen, was es eigentlich heißt, für eine Bar verantwortlich zu sein, was es heißt, die Barkeeper sozusagen, das Team aufzustellen, das Team zu betreuen, dafür zu sorgen, dass die Stimmung funktioniert, dass die Drinks okay sind, also okay, mehr als okay. Das ist eine große Verantwortung. Und als ich die Bar dann nach seinem Tod übernommen habe und es selber gemacht habe, ich habe das von außen betrachtet, er hat mich immer ganz betont auch dabei rausgehalten. Er hat gesagt, wenn ich mich eingemischt habe, mach du deine eigene Bar bitte. Es war auch ein Respekt von mir für seine Tätigkeit und das zu machen. Und dann habe ich entdeckt, was es heißt, die Verantwortung zu haben für ein so großes Team.
Bevor wir darüber sprechen, würde ich gerne noch mal bei der Bar bleiben, die ihm vorgeschwebt hat und in der wir jetzt immer noch sitzen, irgendwie zumindest von der Gestaltung her und von der Ausstattung. Also es gibt einen langen Holztresen bei euch. Die Wand gegenüber, sehr ungewöhnlich, ist gewellt.
Der Holztresen, muss man ganz kurz sagen, der hat fast einen harmonischen Schnitt, der ist fast 10 Meter lang.
Und ist ein ganz schlauchartiger Raum, ne? Geht so nach hinten. Schlauchartiger Raum, ja. Und dann dahinter ist aber eine Welle.
Es gibt eine Welle, es gibt eine große gewellte weiße Wand. Und die Geschichte dieser Wand ist interessant, weil sie beruht auf einer Nachbildung einer Hausfassade. Ich habe das Foto in Schwarz-Weiß, die sein Vater in Lübeck gebaut hat. Sein Vater war Architekt und ein bisschen auch noch vom Bauhaus inspiriert. Und ich weiß nicht mehr genau, was für ein Gebäude, ein offizielles, ob es eine Bank war oder ein Kaufhaus. Mhm. Und die hat diese geschwungene Außenfassade. Und so hat mir das Fritz erzählt, und das glaube ich auch, kam die Idee, das nachzubauen. Und ich weiß nur aus Erzählungen von jemand, der damals dieses Entstehen der Bar verfolgt hatte, dass es eine extrem aufwendige Arbeit war, weil dieses gebogene Holz auf Speichen gezogen war und unter großer Spannung. Und es hat, wenn man so will, ist immer die Frage, wie interpretiert man diese Bar, männlich, weiblich, ist sie weich, ist sie hart? Und gegenüber ist diese etwas härter, Holzmuster nachgeahmte Malerei, die sehr strukturiert ist in dunklen Tönen.
So eine Maserung auf der Wand, ne? Also, es ist ein Zwischending. Es ist fluid, würde man heute sagen.
Genderfluid. Es ist überhaupt fluid, wenn man dann noch die bemalten Wände mit diesem Vichy-Karo dazu sieht.
Ja, das hat ein Künstler gemacht, ein Künstlerfreund.
Thomas Hauser, der heute mehr als Fotograf arbeitet. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn, ob ich mal kennengelernt habe. Und mit dem ist wesentlich das Interieur entwickelt. Es gibt auch noch einen befreundeten Architekten. Habe ich jetzt auch den Namen nicht parat. Es war eine Kooperation.
Und die Möbel kamen aus New York, habe ich irgendwo gelesen?
Ja, die Möbel. Dazu muss man sagen, es muss man ein bisschen differenzieren. Was aus New York kam oder immer noch kommt, das sind die Stühle.
Die Barstühle?
Die Barstühle, die sind Tonet-artig, die 15, die an der Bar stehen, auch die kleineren an den Tischen. Es gab zur damaligen Zeit, wie mir gesagt wurde, keine wertigen Möbel für Bars. Und dann fuhr man, im Moment des Hedonismus auch, nach New York. Man wollte sich
muss Barstühle kaufen, ich muss nach New York.
Ja, ich muss auch, das muss ich dazu sagen, hat mich auch so inspiriert, ist immer diese, ich würde nicht sagen diese Lust, aber auch diese Befriedigung sozusagen, etwas Hochwertiges zu machen, etwas, was eine Geschichte hat, etwas, was eine Kultur hat und etwas, was mit Gastgebermentalitäten zu tun hat. Und mein Mann, Jahrgang 45, war durch seinen Vater, den ich nicht mehr kennengelernt habe, aber auch sozialisiert in Gastgeber. Der hat kurze Zeit ein Restaurant auf Sylt geführt.
Der Vater?
Der Vater, ja. Mhm. Großartig auch. Und diese Art der ästhetischen und geschmacklichen Sozialisation hat dazu geführt, dass natürlich auch die Maßstäbe hoch waren. Man fuhr nach New York, man kaufte diese Stühle. Und dann kam sie an und die Geschichte, der Container wurde aufgemacht und dann sah man, es gibt noch die Aufkleber, dass die in Polen hergestellt wurden, dass sie nach New York verschifft wurden und dann wieder nach Berlin
kamen. Gut, und
die
damals,
anderen Möbel, ganz kurz zu sagen, ja. Diese Chesterfield-Bänke, die wurden hergestellt damals hier in Berlin und dieser wunderbare Tresen mit diesem Eichenholzfurnier und diese Tische mit den Rundungen, das ist alles in Berliner guter Handwerksarbeit entstanden, auch dieses Backboard mit den Türen.
Und sieht ja auch noch tippitoppi aus. Also es hat ein bisschen eine Patina, aber es ist jetzt nicht verramscht oder verratscht oder so.
Ne? Ja, also. So, ich habe Teile aufarbeiten lassen. Was man machen kann, da komme ich noch mal ganz kurz drauf, weil das ja wichtig ist. Ich hatte vor Jahren nach dem Tod meines Mannes einen Bildhauer und Schreiner kennengelernt. Und der hat mir gesagt, dass man das machen kann. Es wurde dann sozusagen abgeschliffen, neu gebeizt und wieder lackiert. Es ist eine aufwendige Arbeit und die nur Spezialisten machen können. Aber das gehört dazu, die Dinge so zu bewahren. Ja. Und aber auch, wie du sagst, die Spuren ruhig zu zeigen.
Ja.
Auf japanische Art zu zeigen, dass gelebt ist.
Woher kamen die ersten Gäste?
Die ersten Gäste, ich habe das Gästebuch noch, also es wurden hier Gästebücher ausgelegt, davor sind die ersten Tage, die Tageeröffnung gut dokumentiert. Das war sicherlich damals sehr das Umfeld von Medien und Film. Nicht illustre Gäste, aber es war so der Kreis von Leuten, die Lust hatten auf eine gut geführte American Cocktail Bar.
Es gibt ja auch schon bekannte deutsche Schauspielernamen, ne, die da aufploppen, ne, wenn man an diese ersten Jahre denkt.
Du meinst sicherlich Dietmar Behr. Dietmar Behr war ein Freund und Gast der ersten Stunde. Dietmar wohnte privat auch bei Fritz. Er ist leider jetzt nach Köln gezogen. Die Freundschaft hat sich dann auch zwischen uns weiterentwickelt. Dietmar hat damals zur Eröffnung, das war Ostern 1995, hatte die Tür gemacht. Und von daher, und er hatte auch das Werden dieser Bar begleitet und ich hatte ihn vor ein paar Jahren auch, ich weiß gar nicht welcher Geburtstag, das war auch nochmal hier, wo er im Dreiteiler in der Tür stand und ein Gast, der nicht unser Stammgast war, sehr schicke Porsche, sehr schicke junge Frau, sehr verdutzt diese Tür öffnet und von Dietmar Behr begrüßt wurde und dachte, er ist irgendwo
im Tatort.
Ja, im Tatort, genau. Ja, das zur Geschichte.
Ja. Zur Geschichte gehört ja wohl auch der Anfangsjahre, dass es auch Schlüssel gab, ne, für Stammgäste.
Es gab Schlüssel. Ich habe einen wiederbekommen, sogar von Gästen aus der Nachbarschaft. Es wurde ein Schlüssel nachgemacht, ein grüner Plastikschlüssel. Mit dem konnte man, wenn die Bar schon einmal geöffnet war, mit diesem Schnappschluss reinkommen. Ah. Es gibt ein Buch.
Aber nicht nachts sozusagen, wenn abgeschlossen war.
Nicht, wenn abgeschlossen.
Nur wenn schon offen
war. Nur wenn die Bar offen war, wenn sie nicht abgeschlossen war. Und ich weiß nicht, woher diese Geschichte kam. Es gibt sogar ein Buch, was darüber geführt, was war ein großes, exklusives Geschenk. Aber dazu muss man sagen, was du erwähnst, Clemens, diese Dinge auch, ich würde mal ganz kurz nochmal gleich auf die Streichhölzer kommen, weil das war früher eine Raucherbar. Mhm. Wir haben das vor ein paar Jahren abgeschafft. Diese kleinen Dinge, diese Aufmerksamkeit auf sowas, die haben diese Bar immer ausgemacht. Ja? Und außerdem Interieur auch, wie man miteinander umgeht, mit dem Respekt, mit der Achtung vor den Gästen, mit den Wünschen, mit der Qualität der Getränke und so. Und das zu bewahren ist ja wie so ein Stück Kunst, was man restauriert.
Ja, wie kuratiert auch, ne?
Kuratiert.
Ja, was war mit den Streichhölzern? Da habe ich noch gar nicht von gehört. Ja, mit den Streichhölzern,
ich zeige dir die mal gleich. Darf ich dir mal zeigen?
So ein Briefchen, das, ach guck mal, da ist quasi die Rückwand der Bar auf dem Briefchen oben drauf. Ach, und wenn man es aufmacht, auch das Karo aus der Wand wiederholt. Genau. Die Streichhölzköpfe sind blau.
Früher waren sie grün, das ist farblich nicht mehr herzustellen
gewesen. Okay. Aber die habt ihr extra herstellen lassen?
Es ist absurd. Es ist absurd. Fritz hat diese Streichhölzer herstellen lassen in einer Auflage, die so immens hoch ist, dass ich doch die nächsten Jahre vertraglich gezwungen bin, die Streichhölzer produzieren zu lassen. Ich weiß nicht genau, wo die entwickelt worden sind, aber das ist für ihn so eine Aufmerksamkeit gewesen. Und da hat er ganz großen Wert drauf gelegt. Mhm. Also mit all diesen Dingen, ja.
Steht hinten eure Adresse drin, ne?
Ja, innen, genau.
Super cool.
Ja. Ich werde die als Visitenkarten jetzt wahrscheinlich nochmal machen.
Ja, wie viel hast du denn davon noch?
Ich habe noch oben, kann ich gar nicht sagen. Ich muss noch mal 1000
mehrere nachbestellen. Tausend.
Ja, ja. Also die werden die Bar überleben, denke ich mal.
Ich hau hier schon mit meinem Rum-Cola gegen das Wasserglas, ja, also schön, ihr merkt, es läuft ja in der Bar. Wie und was haben die Leute damals denn getrunken? Also wie wurde getrunken? Du hast es eben schon ein bisschen angedeutet, dass sich der Alkohol ein bisschen rausgeschlichen hat aus dem Geschäft und mehr andere Dinge in die Cocktails kommen.
Es wird feiner getrunken.
Genau, es wird feiner getrunken. Also das heißt, früher wurde grober getrunken?
Ja, es wurde heftiger getrunken. Es wurde heftiger getrunken, wie er auch geraucht wurde. Es gehörte dazu, es wurde so heftig getrunken, wie es aber auch normal auch in Amerika war. Wie wir das ja aus den Serien kennen oder auch aus Filmgeschichten, 2 Martinis mittags war irgendwie normal.
Tagsüber,
ja.
Ne?
So ja, mittags.
Mittags, man auch noch.
Und, so. Ja. Und hier wurde nicht mittags getrunken, aber abends waren die Drinks ziemlich gehaltvoll, also Klassiker wie Old Fashioned oder Martinis oder natürlich auch nur einfache Gin Tonics. Und ich habe das bei den Barkeepern beobachtet. Es wurde so viel geshakt, dass immer noch ein Rest übrig war. Und ich habe mich mal gewundert, dass wenn der Gast seinen Drink ausgetrunken hatte, dann wurde noch mal nachgeschenkt. Es war immer noch ein Drittel mehr da. Ich sag mal, es war so ein männliches Trinken. Mhm. Es war immer hochkarätig, das muss man dazu sagen. Wenn ich mir die Menüs, wir haben die früher gedruckt gehabt, das sind kleine Bücher, wenn ich mir den Umfang der Getränke angucke, ja, nach verschiedenen Sparten, und ja, sie wurden üppig gemixt. Und das hat man vertragen. Man hat Zigaretten geraucht, aber es wurden auch Zigarren verkauft. Es wurden hochwertigste Zigarren verkauft, die kann man fast gar nicht mehr vorstellen. Ein Freund aus Kolumbien und Kuba hier selbst mitgebracht hatte in einem Humidor, der hier verschlossen war und so. Also es war eine Zeit der Barkultur, wie man sie eigentlich aus dem Film und der Literatur noch kennt.
Ja, aber du hast es miterlebt.
Ja, ich habe es miterlebt.
Ja.
Ich habe auch mitgehalten manchmal.
Das kann man sich heute ja gar nicht mehr vorstellen, diese Wand von Rauch, die dann auch hier irgendwann drin gewesen sein muss. Oder habt ihr gut gelüftet irgendwie?
Es ist ja nicht viel zu lüften. Wir haben eine sehr gute Klimaanlage. Es hat sich dann so, wie soll man sagen, es entwickelt sich mit der Zeit eine größere Empfindlichkeit, weil anders gelebt wird. Mhm. Ich habe das selbst am Wochenende erlebt. Ich habe ja häufiger auch die Tür gemacht. Die Luft war so dick, so verqualmt, dass die Barkeeper, die hinten in der Ecke standen, hier nicht mehr richtig atmen konnten. Und ich wohne über der Bar. Die Bar ist Raum im Raum gebaut, aber selbst das ist natürlich in der Zeit porös. Und der Rauch kam durch die Dielen.
Durch deinen Boden durch, in deine Wohnung rein.
Durch den Boden in meine Wohnung. Und ich habe den Lüftungstechniker, der sehr gut ist, hatte auch die Lüftung im Berghain gemacht, nur als Erzählung jemand, der weiß. Und der hat sich das angeguckt.
Der weiß,
wo dicke Luft ist, ja. Und der sagt, du hast schon die optimale Anlage, den größten Motor, und ich kann dir nur raten, Rauchverbot zu machen. Und das war mir sofort klar, dass wir das machen müssen, einfach um die Barkeeper zu halten, um die Gäste, die nicht mehr rauchen, nicht mehr so viel rauchen. Und ich muss dir sagen, Clemens, der Wechsel hat wunderbar funktioniert. Wir haben 1-2 Monate noch die Raucher nach Mitternacht, haben ihnen gestattet, hier zu rauchen.
Ab Mitternacht Feuer frei sozusagen.
Die sind selber, die sind freiwillig rausgegangen und nach 3 Monaten war das gegessen und der Umsatz hat sich eher erhöht leicht.
Ah ja.
Und es war so schnell umgestellt, so wie bestimmte Lebensalter, bestimmte Phasen plötzlich vorbei sind. Ich weiß noch aus meinem Studium, wir haben im Hörsaal geraucht.
Ja.
Es wurde in Restaurants, in den besten Restaurants wurde
ins geraucht. Essen reingequalmt.
In Flüge. Also meine Mutter, nur eine kleine Anekdote, meine Eltern waren beide Raucher, bis mein Vater einen kleinen Herzanfall hatte. Und meine Mutter, wenn sie mich als Kind in den Zug gesetzt hat, hat sie immer gesagt, Kind, geh in den Raucher. Es sind die interessanteren Menschen. Also so sind wir sozialisiert. Wir haben
aber das heißt, es ist nicht uninteressanter geworden, als es mit dem Rauchen aufgehört hat.
Ganz im Gegenteil. Nein, es ist überhaupt nicht uninteressanter geworden. Es ist nicht langweiliger geworden. Die Raucher sind, es rauchen einige und die gehen dann im Rauch. Es ist einfach eine Geschichte, die irgendwann zu Ende ist und die aber so eine leichte Anpassung hat. Ja.
Reden wir mal darüber, wie die Geschichte anfing mit dir und der Bar. Also als dein Mann 2015 starb, hast du quasi ja die Bar geerbt. Du hast eben schon erzählt, du bist eigentlich Dramaturgin, hast unter anderem eben an der Filmakademie in Ludwigsburg unterrichtet. War das für dich gleich klar, dass du weitermachst mit der Bar?
Nicht so ganz sofort. Wir haben über das Ende und das Ende der Bar, also über den Tod, der vorhersehbar war, das lernt man dann auch kennen, dass man nicht über alles sprechen kann. Wir haben nicht über den Fortgang der Bar gesprochen. Das hatte aber auch damit zu tun, dass ich sehr mit seiner Pflege, mit der Krankheit beschäftigt war und, was immer wichtig für mich war, mit meinem Unterricht in Ludwigsburg. Ich hatte da ja wirklich ein großes Standbein. Und dieses plötzliche Vakuum an der Spitze der Bar war, wie gesagt, nicht gedacht, ne? Es war nicht gedacht, wie geht man sozusagen damit um.
Ja.
Ich habe dann gesehen, ich habe das auch schon mal erzählt, überraschend, die Begehrlichkeiten verschiedener Leute, die ja ein bisschen schon geahnt haben, dass es eine Vakanz geben wird mit dem Sterben, die war so überaus groß und zum Teil so unverhohlen schamlos, gar nicht mal mir gegenüber, aber ich habe gesehen, dass diese Bar zerflettert werden würde. Ja, es gab Fantasien von Leuten, die der Bar sehr nahe standen, auch hier gearbeitet haben, diese berühmte Welle rauszureißen und mehr Plätze zu schaffen. Und es gab abstruse Businesspläne, den Keller zu kacheln. Und es gab natürlich auch Zahlen, die das so gar nicht einfach zuließen. Und es gab einen Moment, als ich das spürte, da habe ich keinen Moment überlegt und habe gesagt, ich mache das. Und dieser Moment, den habe ich in meinem Leben so deutlich gehabt, der gar nicht geplant war. Ich wusste, dass in dem Moment, ich muss das machen. Und das war so eine wunderbare, sichere Entscheidung. Und ich war so dankbar dafür, dass ich mir das zugetraut habe. Im Gegensatz natürlich zu meiner nächsten Umgebung, vor allem meinem Bruder, weil alle haben mich gewarnt. Ja, alle haben mich gewarnt. Und
vor was?
Naja, so eine Bar zu führen, also eine Nachtarbeit, das Vertrauen zu haben der Mitarbeiter, das kontrollieren zu können, ein Team zu führen. Es war finanziell auch schwierig, es war immer ein bisschen schwierig, so eine Gastronomie zu machen. Und da kommt jemand, der Geisteswissenschaften studiert hat, der Dramaturgie macht, der Film unterrichtet, wo Leute erfangen, sind ja nicht so harte Wissenschaften. Ja. Und eine Verantwortung für so ein Nachtgeschäft zu übernehmen und auch sozusagen, man würde sagen, die Eier hat, ja, das zu machen. Es hat mich überhaupt nicht erschreckt. Also es hat mich überhaupt nicht geschockt. Ich kann das ganz schlecht sagen. Es war so eine Sicherheit und die hat damit zu tun gehabt, dass ich das auch begriffen habe als ein Stück Trauerarbeit und dass ich natürlich den Raum für Fritz retten wollte und erhalten wollte, ohne jetzt besonders nostalgisch zu sein. Ja, ich bin jetzt nicht die Witwe, die da niemand an die Manuskripte lässt und so. Ich habe gesagt, niemand darf das anrühren oder so. Ich wusste nur, ich muss das für ihn machen, weil noch seine letzten Begegnungen, seine letzten Wege in die Bar, er war so voller Glück, weil er, das war so eine Konstante in seinem Leben, die Bar, ja, durch die unterschiedlichen Tätigkeiten, dann auch Drehbücher und dann wird man älter oder kränker und dann macht man nicht mehr so viel. Und diese Bar war eine Konstante und diese Bar war eine Konstante auch des im Leben Stehens, ja. So eine Institution in Berlin geschaffen zu haben, jetzt so alt zu sein und zu sehen, dass Gäste hier zufrieden sind. Das hat ihn so glücklich gemacht, weil er auch die Bar geliebt hat. Er hat auch geliebt, hier seinen Lieblingsdrink Old Cuban zu trinken. Und diese Freude an dieser Kultur. Und er hat gesagt, das mache ich für dich weiter.
Ja, aber auch ein bisschen so für dich, oder?
Ja, und für mich.
Inzwischen vielleicht, ne?
Ja, das ist eigentlich eine spannende Frage, weil ich glaube natürlich, Clemens, das habe ich für mich auch gemacht. Ich habe auch die Entscheidung leichter treffen können. Ludwigsburg wurde umstrukturiert, man wird ja auch ein bisschen älter. Und wenn man Zugang hat zu so einem Ort, dann ist das auch ein bisschen Geschenk, wenn man sich das zutraut. Und ich hatte aber und habe es immer noch so viel Respekt vor diesem Ort. Und ich hatte ein Tabu. Ich durfte nicht hier hinter den Tresen gehen. zu Zeiten, als er noch lebte. Das war ein No-Go, ein absolutes No-Go. Das weiß man aber auch, dass das ein Bereich ist, den nur die Barkeeper betreten, ja, also abends. Dass man nicht reingreift, dass man nicht reinrennt. Und ich glaube, es hatte mit der Erfahrung zu tun, seiner ehemaligen Gattin, die auch Miteigentümerin war, dass die sich doch sehr anders bewegt hat, etwas frecher vielleicht. Und ich habe lange gebraucht, diese Schwelle, um jetzt auf die Dramaturgie wiederzukommen, ja, diese Schwelle zu überschreiten. Aber es hat nicht nur mit ihm zu tun, sondern es hat damit auch zu tun, dass er immer vermittelt hat, dass man diesen Ort respektiert, auch dass man die Arbeit der Barkeeper respektiert, dass es eine ernstzunehmende Tätigkeit ist. Hm.
Was macht für dich den Zauber einer guten Bar aus?
Also der Zauber ist, ja, der ist immer wieder da und immer wieder überraschend. Das ist ein Ort, der sich nach außen abschließt, der aber transparent ist und der aufgrund dieser verschiedenen Komponenten, ja, dass er als Raum gestaltet ist, gelungen ist, wie eine schöne Ausstellung, dass das Licht, dass die Stimmung, dass die Musik, dass die Qualität der Getränke, die Erwartung auf das, wenn man dieses Riesenarsenal von Flaschen sieht, wenn man sich durch das Menü klickt, wie man empfangen wird von den Barkeepern, diese ganze Stimmung ist ein gewisses Glück. Ja? Und die hilft auch so, es ist so ein Ort, es ist kein Eskapismus, so würde ich es nicht nennen, aber es ist ein Ort, wo man sich zurückziehen kann und es ist ein Ort, in dem Gespräche stattfinden. Und ich habe gerade in letzter Zeit auch nach der Auszeichnung immer wieder geguckt, dass Menschen hier ins Gespräch kommen. Ganz früh hat mein Mann schon Handyverbot gehabt. Ja, da haben wir Wert drauf gelegt, dass hier nicht telefoniert wird. Jetzt haben wir die Handys natürlich, um uns durchs Menü zu scrollen. Aber es werden hier Gespräche geführt und es werden hier auch Beziehungen sozusagen gestaltet. Gruppen und so. Und ich erlebe das immer wieder. Ich bin neulich reingekommen, da sagte einer meiner Servicekräfte, hier sitzt übrigens eine Dame, die hat gesagt, dass sie zur Eröffnung der Bar hier war, 95. Ja. Und dann habe ich mich zu ihr gesetzt und zu ihrem Freund und hat ein wunderbares Gespräch entstanden und die kam am nächsten Tag wieder. Und so gibt es immer wieder, ist nur eine Geschichte, es gibt auch, neulich kam eine junge Frau, die jetzt ihren Geburtstag feiern will und die ist über ihre Mutter in diese Bar eingeführt, ja. Und sie sagt, für die jungen Leute ist es im Moment auch wichtig, das spielt das gute Essen gehen, das gute Trinken, ich meine auch mehr Geld auszugeben, eine große Rolle, weil es auch so eine soziale Seite hat, so eine kommunikative Seite. Und die hat sich sehr gefreut, sich das leisten zu können, hier ihren Geburtstag zu feiern. Und das ist so die Magie.
Die Vorstellung, dass eine Bar auch ein Ort ist, wo man dem Gespräch entflieht und sich vor den Drinks setzt und schweigt, die stimmt gar nicht.
Doch. Jeder, der nicht ins Gespräch kommen möchte, wird genauso geschützt. Ist ganz wichtig.
Woher weißt du das denn, ob der in Ruhe gelassen werden will oder die?
Man spürt das. Man spürt das. Also ich habe eine große Erfahrung, glaube ich, mit Gästen. Ich habe vorhin kurz erwähnt, dass ich auch aus Not manchmal die Tür gemacht habe an Wochenenden. Und es wird immer respektiert, wenn jemand nicht ins Gespräch genommen werden will. Besonders wird auch respektiert, wenn Leute nicht angesprochen werden wollen. Wir haben immer darauf geachtet, auch mein Mann schon, dass Frauen in dieser Bar ja völlig souverän sich verhalten können, dass es keine Belästigungen gibt. Und dieses vor sich hin alleine, nicht vor sich hin trinken, sondern vor sich hin denken und trinken, wir hatten zwei Stammgäste noch zur Zeit meines Mannes, unterschiedlicher Art. Der eine war ein Schwede als Wissenschaftler am Max-Planck-Institut. Auch eine lustige Geschichte. Der kam eine Zeit lang, bis er sich dann geöffnet hat, pünktlich nach Arbeitsschluss, hat hier eine Stunde am Tresen gehockt und dann angefangen zu sprechen. Es gab einen älteren Herrn, der ebenso, hatte immer so einen Trenchcoat über seiner Jogginghose an, der kam und die beiden standen dann, bis sie ins Gespräch kamen. Und dieser junge Wissenschaftler hat dann erzählt, dass er sich, als er sich auf die Stelle beworben hat, diese Bar gegoogelt. Der war noch zu unserer Hochzeit 2010 eingeladen und kannte sie nicht und hat vom Max-Planck-Institut sich gewünscht, eine Wohnung in der Nähe zu finden. Und hat gegenüber Seitenflüge tatsächlich eine Wohnung bekommen. Ja. Ist großartig. Ja. Und der hat dann auch, das hat mein Mann gemacht, ein kleines Messingschild am Tresen gehabt, ne, sodass er jeden Tag seinen Platz einnehmen kann. Und diese Art von Menschen, die einfach eine Stunde oder länger oder überhaupt alleine sein wollen, die respektiert man.
Wie wichtig ist für die Atmosphäre Musik?
Die Musik ist eine ganz große Komponente. Mein Mann war so ein großer Liebhaber von Jazz. Er hat selbst als junger Mann Trompete gespielt und er hatte so ein bisschen sowas wie das absolute Gehör. Und ich habe hunderte von CDs von ihm. Er hat mich auch ein bisschen in die Musik eingeführt. Ich bin da nicht so sozialisiert. Und er hat sehr schöne Playlists, haben wir jetzt über Spotify, aber er hat dann selbst noch die CDs gemacht. Und es ist immer sehr wichtig, dass man die Stimmung damit ein bisschen nicht manipuliert, würde ich sagen, aber man kann sie heben, dass man, wenn es ruhig ist in der Bar, eine ruhige Musik hat, dass man dann, wenn es lauter wird und so. Und es ist ganz wesentlich, Maria, die ausgezeichnete Barmanagerin, die hat selbst mal aufgelegt. Mhm. Und alle Barkeeper haben, oder fast alle eigentlich, ein sehr gutes Verständnis von Musik.
Jetzt hast du Maria schon ins Gespräch gebracht. Wir sagen es nochmal, sie hat ja bei den Mixology Awards vor ein paar Tagen auch noch einen tollen Titel abgeräumt, nämlich Bartenderin des Jahres 2025. Das war das erste Mal, dass eine Frau diesen Titel erhalten hat in den 18 Jahren, die dieses Fachmagazin diesen Titel verleiht. Oder 17, 18 Jahren. Ich zitiere mal aus der Laudatio: Maria hat in den letzten Jahren alles richtig gemacht, ein tolles, diverses Team aufgebaut und die Green Door umfassend modernisiert, ohne dabei das charakteristische Wesen dieser so wichtigen Bar zu gefährden. Das haben die Auszeichnenden gesagt. Was würdest du denn über Maria sagen? Was schätzt du an Maria?
Ich finde das sehr gut zusammengefasst. Daran sieht man auch, dass dieser Preis, der aus der Branche verliehen wird, um es zu sagen, es ist ein Mixology Award, aber die Jury setzt sich zusammen ausschließlich aus Leuten, die in der Bar arbeiten und die sich untereinander auch lange beobachten, die auch befreundet sind. Maria war lange auch in der Jury. Und ich glaube, besser hätte ich es gar nicht zusammenfassen können. Maria war gerade eingestellt, als mein Mann starb. Maria hat sich damals noch ausgezeichnet durch eine große Bescheidenheit. Es gab eine gewisse Zeit, wo Barkeeper so primatenähnlich aufgetreten sind. Ja. Dieses 17 Jahre keine Frau, uns war das gar nicht klar bei der Preisverleihung. Ich hätte auch gar nicht darauf beharrt, aber irgendwas Suffisantes hätte ich gerne gesagt. Und damals war das so, dass die Barszene sehr männlich dominiert war. Und es hat, glaube ich, auch damit zu tun gehabt, dass die Arbeit des Barkeepers noch gar nicht so honoriert war. Also diese bisschen narzisstische, bisschen autistische Arbeit hat ja immer damit zu tun gehabt, auch sichtbar zu werden. Ja, ich will die Männer jetzt nicht alle dafür verurteilen, aber es ist eine schwierige Position gewesen, auch wie die der Köche, die jetzt geehrt wird. Und Maria hat sich da reingefunden und durch ihre ganz eigene Art mit so einer gewissen Stille. Und ich brauchte auch eine gewisse Zeit, um sie zu entdecken. Ja, ich war ja auch völlig hilflos. Die haben mich hier auch gegrillt. Also es ist nicht so, dass das alles hier einfach war. Die Angst war groß nach dem Tod, das Vakuum war groß, die Frage, wie geht's weiter und die Entscheidung, Teammitglieder und wer ist Management und so. Und ich habe Maria eine Zeit lang auch nicht so richtig wahrgenommen. Dann wurde mir das aber klar. Dann wurde mir das klar, in dieser leisen, aber doch in dieser besonderen Art auch anders teamfähig zu sein. Ja, es ist aber auch eine andere Generation jetzt von Barkeepern. Ich würde nicht nur weibliche, männliche Eigenschaften. Aber Maria war so auffällig kooperativ mit dem Team und so auffällig auch in so vielen Sparten begabt. Ja, also mit diesem fast absoluten Geschmack. Sie schreibt darüber, sie macht die Tastings. Sie hat ja auch Design studiert. Sie hat diese Karte mitentwickelt. Sie zeichnet, sie hat jetzt auch getöpfert. Also es ist fast nicht auszuschöpfen, ihre Fähigkeiten. Und das ist so wunderbar, dass diese Preise ja zusammenfallen. Ich glaube, nicht ganz zufällig, ja, so wie das heißt. Und dass so eine Bar nicht nur einen Preis kriegt als Institution, was es auch hätte werden können, sondern diese Modernität, dass so eine Bar heute auch leistungsfähig ist.
Ja, und dass das auch die Menschen auch gesehen werden, die dahinter stehen.
Ja,
und
das ist jetzt was ganz dass die Menschen gesehen werden. Wir waren auch nominiert für das Barteam. Das hätte ich Ihnen auch gewünscht. Man kann nicht alles wünschen.
Wie groß ist denn euer Barteam? Wie hast du das zusammengestellt?
wir haben das zusammengestellt, Maria und ich zusammen. Wir haben jetzt zwei, drei Leute im Service, 4 Barkeeper. Und man kann nicht alles kontrollieren. Ja? Und gerade nach Corona und gerade diese Angst darum, richtige Arbeitskräfte zu finden, wie ist das mit der Bezahlung, ist das ein harter Job? Wir haben ein bisschen Glück gehabt. Es war ein bisschen eine Fügung, dass sich Menschen so zusammenfinden. Und wir haben uns manchmal so gefreut, wir hatten auch schon schwierige Zeiten. Es ist für mich ein großes Glück. Natürlich auch für Maria und Nathalie van Wijk, die ist von Schumann zu uns gekommen.
Doch Schumann jetzt in Berlin, ja, irgendwie ein bisschen.
Ja, ein bisschen. Genau. Das sind so Dinge, da ist man sehr demütig, fast würde ich so ein bisschen pathetisch sagen, weil das kann man nicht immer beeinflussen. Und dass wir gerade dieses Team haben mit so einer Loyalität auch untereinander und dass die alle jetzt das tragen, diese Auszeichnung. Und ich finde, und das wird überall natürlich auch so gesagt, dass wir das verdient haben. Es kommt nicht von außen. Es ist jetzt nicht eine Industrie, ja, die manipulativ sagt, so, wir setzen mal auf die, sondern es ist was über Jahre erarbeitet ist. Und gerade Maria hat das so sehr verdient. Und sie ist seitdem, und es wundert uns ein bisschen, gibt es eine Medienöffentlichkeit, die ist ziemlich unerhört.
Ja. Den Eindruck hatte ich auch, also auch auf ihrem Instagram-Kanal sieht man das genau. Du erwähnst den Spiegel jetzt auch schon, dem hat sie ja erzählt, sie selbst trinkt nur wenig Alkohol.
Ja, sie trinkt, also ich habe überhaupt das Glück, dass ich mit dem Team, dass in dem Team keine Trinker mehr sind. Das ist ja eine fatale Geschichte, also es ist ja eine Krankheit, es verleitet sehr. Und wenn wir trinken, dann feiern wir etwas, aber es gibt keine Trinker, die während der Arbeit trinken. Und Maria ist da ganz konsequent. Maria ist so eine aufmerksame Arbeiterin und sie liebt natürlich auch die Verantwortung, über die Dinge zu haben, sie kontrollieren zu können, sie weiterzugeben. Aber wir können auch feiern.
Erzähl mal was über eure Karte. Ich habe gesehen, 9 Cocktails, 7 alkoholfreie Cocktails. Das ist ja schon, also 9 alkoholische, 7 nicht alkoholische. Das ist ja schon mal eine Ansage. Aber was sind das für Cocktails im Moment?
Ich muss dir ehrlich sagen, Clemens, dass ich die aktuelle Karte gar nicht kenne, weil wir durch diese Barkonvent Berlin hatten wir 3 Gastschichten. Okay. Und da wurde jeden Abend eine neue Karte erstellt. Ah. Also es gab einmal den Tag Women in Agave, dann gab es Gin und Whisky-Abende und so. Und da wurden immer neue Karten erstellt. Gestern hatten wir eine Sonderveranstaltung über Woodward Reserve. Da hat Maria mit dem Kollegen zusammen den neuen Whisky geblendet. Da gab es eine Karte mit 4 Whisky-Drinks. Und die aktuellen Karte wird immer so zusammengestellt aus dem, was wir saisonal sozusagen an Zutaten haben. Ja? Und natürlich auch ein bisschen, was wir mitnehmen von den Drinks. Wir haben das habe ich gestern zum Beispiel gehört, weil man hat mittlerweile auch die Fähigkeit, die Sachen zu batchen. Man bereitet es vor. Es gibt einen Fikes Punch, der vor 10 Jahren oder noch länger entwickelt wurde, ziemlich schnell mal für eine Outdoor-Veranstaltung in Kreuzberg. Und das ist so ein bisschen wie ein Punsch, das ist eine Mischung aus Rum, Zitrusfrüchten und Tee. Und das ist so ein Dauerbrenner, der geht da gerade wieder hoch. Man weiß nicht warum. Also wir suchten, wie gesagt, gestern wurde noch ein Drink für den Abend entwickelt, der mit Quitte, die natürlich auch selbst verarbeitet ist, ja, und Whisky. Und dann haben wir neulich eine Manhattan-Variante gehabt, die hatte als Garnish zum Beispiel eine schwarze Walnuss, die jemand, der im Service noch arbeitet, vor 1 oder 2 Jahren sogar schon eingelegt hat und mit reingebracht hat. Und eine Kirsche, die wir selbst auch geerntet und eingelegt haben. Mhm. Also so kleine Dinge. Mhm. Aber die Anwesenheit von nicht-alkoholischen Getränken, das ist wirklich sehr wichtig. Und das ändert sich weltweit. Ich habe gerade neulich gelesen, in England auch, in Amerika auch, dass die alkoholfreien Drinks am Kommen sind. Die Leute trinken bewusster. Das ist eine Herausforderung auch, und die hat Maria und das Team ganz gut aufgenommen, dass die genauso komplex sind wie alkoholische Getränke, also keine Limonaden für Erwachsene.
Genau, das ist ja das Wichtigste, finde ich, bei alkoholfreier auch Menübegleitung, dass man nicht das Gefühl hat, man hat Kindergetränke die ganze Zeit, während die anderen interessante Getränke bekommen.
Ja. Und da ist, da passiert einiges, genau. Und da gibt es noch viel Spielraum nach oben, würde ich mal sagen, welche Geschmäcker man auch entwickelt. Ja, es gibt ja immer neue Variationen. Aber dass man auch Wert drauf legt, das ist uns bewusst. Also ohne den Alkohol abschaffen zu wollen.
Bestellen die Gäste in der Bar von der Karte oder bestellen die auch andere Sachen, die sie kennen und die sie lieben und die gar nicht bei euch auf der Karte stehen?
Ja, das ist immer die Ansage. Also es ist...
Sind nur Vorschläge quasi.
Ja, es ist so eine aktuelle Karte, die wir auch sanft immer angleichen, erneuern, wenn die Sachen zu Ende sind, manchmal ausgetrunken sind, dann können wir die Pflaumen, die eingemacht sind und so. Oder wir überlegen uns auch jetzt zum Winter hin auch so Überraschungen. Dann gibt es natürlich alle klassischen Cocktails, die denkbar sind, kann man natürlich auch ordern. Hm. Ja, also viele von den Gästen, denke ich, der Großteil, der lässt sich doch von der Karte inspirieren. Aber es gibt natürlich auch Leute, die einfach ein Old Fashion haben oder ein Negroni oder so was. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der sagte, oh ja, mein Freund, der hat den Mata Hari so geliebt. Ne, Mata Hari, ich habe ihn schon fast vergessen. Es war ein Longdrink und der zeichnete sich aus, dass der Thymian drin war. Und zwar Bergthymian. Und ich konnte mich erinnern an die Zeit, also das mache ich auch übrigens, ich kaufe dann auf dem Markt auch die Zutaten ein, die Biozutaten oder die besonderen. Und da wurden in alle Getränke wurde irgendwie so ein Strauß Kräuter gepflanzt. Ja,
so ein bisschen wie diese mallorquinischen Kräuterschnäpse.
Ja, ja, da. Genau. Aber so gibt es immer noch so kleine Reminiszenzen. Ja.
Ja, Genuss-Podcast, Essen zum Trinken. Welches Barfood bietet ihr an?
Da sind wir sind eingeschränkt, weil wir keine Küche haben. Mhm. Wir haben es ausprobiert, was ganz gut ging mit einer Käseplatte. Da haben wir besonderen Käse bezogen aus dem Allgäu. Das ist immer ein bisschen umständlich hier, das zu lagern, das anzubieten, das zu schneiden, das Vorbereiten, der Geruch. Dann hatten wir im Zusammenhang damit auch was sehr gut Landjäger. Und im Moment haben wir nur Oliven und Nüsse und Cracker. Ja. Aber wir haben jetzt schon überlegt, eine Kooperation mit jemandem, der auch gerade einen kleinen Pop-Up-Restaurant macht, Feed the Pony, und der selbst auch Sachen herstellt, ob er uns nicht für uns kleine Snacks vorbereitet, die wir dann in der Bar anbieten.
Ja, so eine kleine Vitrine könntet ihr da auf den Tresen stellen oder
so.
Ja,
es ist so nicht so einfach.
Nicht so einfach.
Es ist nicht so einfach. Es ist wirklich so eine kleine Leerstelle, sage ich mal. Aber wir werden das gerne machen, weil es sehr wichtig ist, nicht? Das Trinken auch mit so einem Pairing von Essen zu begleiten.
Ja, oder wenn man halt länger trinkt, dann wird man vielleicht auch hungrig und braucht auch was.
Man braucht es, um den Alkohol zu kompensieren.
Genau. Die Green Door Bar liegt ja unweit dieses schon in den 20er Jahren berühmt-berüchtigten Ausgehviertels rund um die Mozstraße, so schwule, queere Szene. Was für einen Gästemix habt ihr heute?
Das geht alles ineinander über. Mhm. Es ist nicht deutlich. Wir haben nicht bevorzugt Gäste aus diesem, wir werden manchmal gefragt aus dieser queeren Szene. Die haben doch viele ihre eigenen Bars, die sie frequentieren. Wir haben neulich während der BCB so ein mit dem schönen
Berliner Bar Convention.
Fuck the Bar, ja, genau, haben wir mal, genau, was du sagst, Clemens, an diese Zeit angeknüpft.
Fuck the Bar hieß das?
Es hieß Fuck the Bar, die Veranstaltung.
Okay.
Das hat ein berühmter Barkeeper, der auch Blogger ist, gemacht mit jemand zusammen. Und da haben wir auch nochmal an diesen Film Behind the Green Door angeknüpft und haben das auch ein bisschen als queere Veranstaltung gemacht, auch gespendet an diese queere Veranstaltung. Das geht alles irgendwie so sanft ineinander über. Aber wir sind nicht jetzt so der Hotspot für diese Gäste. Mhm. Aber die fühlen sich hier genauso. Und das ist ganz wichtig. Es fällt gar nicht mehr auf.
Aber ist es ein junges Publikum, was in die Bar läuft? Oder sind es die Boomer, die überall sind, die dann auch in der Bar sitzen? Wie beobachtest du das? Oder gibt es da einen Generationswechsel inzwischen? Weil man hört ja auch immer, Gen Z trinkt überhaupt keinen Alkohol mehr. Ne?
Es ist Gott sei Dank so, dass das alle gern. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das hat natürlich auch mit dieser Tendenz, die in der Laudatio beschrieben ist, zu tun, dass man die Bar anpasst, dass man das Trinkverhalten der jungen Leute berücksichtigt. Ich habe manchmal das Gefühl, aber ich werde natürlich auch älter und bin immer ganz froh, wenn ich Leute in meinem Alter dann sehe, aber es gibt ein sehr junges Publikum. Ich habe auch Gespräche geführt mit jungen Leuten, die so in den 20ern sind und die mit einem großen Respekt, mit einer Lust, sich dann auch erzählen lassen, zum Beispiel Chesterfield, sich da hinsetzen, die man in die Getränke einführen kann. Oder wie gesagt, diese junge Frau, die neulich kam, um ihren 30. hier zu feiern. Es gibt sehr viele junge Leute hier. Aber es gibt auch genug Ältere und es gibt auch genug Alte.
Die Green Door hat ja die Pandemiejahre überlebt, aber ist der Exzess zurück?
Nee, also nein, sage ich mal, wenn es denn Exzess gab. Also die Exzesse, die ich in dieser Bar erlebt habe und nicht unter meiner Verantwortung, die waren eher nicht mehr, was man sich unter Rausch vorstellt oder Befreiung oder so. Es waren eigentlich so ein bisschen Notexzesse, ja. Mhm. Wenn Barkeeper sich treffen und dann zu viel trinken oder so. Einfach zu viel getrunken wird im Verhältnis zu dem, was zu feiern gibt.
Mhm.
Und,
dem aber traust du auch nicht hinterher.
Gar nicht. Es ist eine sehr empfindliche Stelle, finde ich, für eine Bar damit umzugehen, mit so viel Alkohol. Es ist eine ganz klare Ansage für mich, auch an die Barkeeper, und das mache ich auch, einfach auch der Hygiene wegen, dass Gäste, die sehr angetrunken sind, keinen Alkohol mehr bekommen. Ich finde, man hat eine große Verantwortung. Ich unterstütze alle Leute, die nicht alkoholisch trinken. Jeder kennt das Problem von Alkoholismus, ja, als eine Krankheit, die irgendwo ist. Gerade so eine Bar, finde ich, hat da wirklich eine Verantwortung. Ja. Und wenig Alkohol oder nicht Alkohol und so, aber die Exzesse finden woanders statt.
Ich komme jetzt ein bisschen zu den ein bisschen härteren, ein bisschen schwierigeren Themen. Wie leicht oder schwer, habe ich mir hier aufgeschrieben, ist das Barbusiness heute in Zeiten von Krieg und Teuerung?
Ja, das finde ich gar nicht, das finde ich, über die Themen wird häufig geschwiegen. Ja, und die Themen sind bestimmte intime Art. Ich war im Mai auf ein Symposium in Köln eingeladen, mit zwei Frauen, die auch eine Bar betreiben in Hamburg, die hatten sich das gewünscht und da hat man ausgetauscht. Und da wurde auch mal offenes von der Branche intern, also vom Barkeeper veranstaltet, die Symposion, also nicht von der Industrie. Und da wurde darüber gesprochen, was sind so, wie du sagst, die Interne, ja, was sind so die Themen, über die man eigentlich nicht so gerne spricht. Und das sind große Probleme. Es sind große Probleme, effizient zu arbeiten, kosteneffizient zu arbeiten, die Herausforderungen, wie tariert man das, was gibt man an Teuerungen weiter. Ich habe so ein kleines Beispiel. Es gibt jetzt diese großen Ice Cubes, die in so einen Tumbler passen.
Ja, die so schön aussehen.
Ja. Und wenn ich dann manchmal erzähle, dass ein Eiswürfel mich im Einkauf schon knapp 1 Euro kostet.
Ein Eiswürfel?
Ja. Und das sage ich nicht jetzt um Mitleid, sondern ich sage nur manchmal, warum haben wir diese Preispolitik?
Ja.
Und wenn ich diesen einen Eiswürfel für 1 Euro, ja, dann kann man sich vorstellen, wie sich das summiert.
Ja.
Ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, wie lange können wir, dieses Eis ist wunderbar, dieses Eis schmilzt nicht so, das hält, das sieht wunderbar aus. Aber es ist natürlich auch nicht nachhaltig. Ne? Man muss sehr hart kalkulieren und es gibt viel, also auch von mir, ohne mich hervorzuheben, aber ich mache natürlich auch viel Schattenarbeit, ja, dadurch, dass ich über der Bar wohne und vieles übernehme und so. Also es ist keine leichte Situation.
Also Schattenarbeit heißt, wo du nicht unbedingt eine Uhr anstellst,
ja,
und dann
genau.
Geld für bekommst, ne?
Genau.
Aber du hast es trotzdem gemacht. Ne?
Genau, so Lieferungen oder sich um Blumen zu kümmern, das zu kümmern. Und das machen alle, glaube ich. Und es sind einfach Zeiten so, wo man guckt, was bietet man an? Man muss ständig, und das ist das Wunderbare ja auch an Maria und diesem Team, zu überlegen, wie kreativ können wir noch sein? Ja? Wie kreativ können wir sein? Was können wir noch anbieten? Wie können wir das noch verbessern, die Präsentation? Wie können wir unsere Akzeptanz verbessern? Und ich glaube, das Wichtige ist eben auch, und das hat diese Bar als Tradition, ist diese große Freundlichkeit den Gästen gegenüber. Das muss man einfach dann auch sagen, es ist kein unverdientes Geld, dass wenn man so einen Raum betritt und sich 2-3 Stunden hier aufhält, dann hat man eben die Qualität dieses Ortes. Ja? Man muss die Miete mitbezahlen, man muss die Musik, man muss die Qualität der Drinks, man wird aufmerksam behandelt. Und Ich glaube, das gehört heute dazu.
Das ist mit eingepreist in die Cocktails, aber das ist nicht teuer. Also ich sage immer, wenn du hier beim Imbiss dir eine Cola zu deinem Döner bestellst, die kostet 3,50, die zieht der hinten aus dem Kühlschrank raus, ne? Und ihr, was du eben alles gesagt hast, was ihr alles macht, und dafür kostet der Drink 14 oder 15 Euro, das finde ich, ist ein Schnäppchen dagegen.
Ja, danke, dass du das sagst. Und ich glaube, dass ein Großteil der Gäste das auch so empfindet. Ja, natürlich muss man sagen, dass nicht für jeden sozusagen, dass nicht jeder das Geld hat, dass man. Aber diese junge Frau, die jetzt den 30. hier feiert, die hat zum Beispiel was Interessantes erzählt mit ihrem Partner, weil sie sich auch freut, sich das leisten zu können. Und sie hat gesagt, weißt du, meine Generation gibt viel mehr Geld für Essen und Trinken aus als die Generation ihrer Eltern, die ja noch jünger sind als ich. Und sie hat gesagt, das ist uns so wichtig. Und die haben eine eigene Chatgruppe, wo sie sich dann verabreden und das ausprobieren. Und die gehen auch essen und trinken, um zusammen auszugehen. Und natürlich, die Wertigkeiten sind andere. Das ist eine Generation, die keine Autos mehr hat. Die Statussymbole sind andere. Ja. Und für die ist auch der Respekt vor diesem Essen und, wie du sagst, der Respekt, wie so Sachen hergestellt werden. Diese Dinge, die wir hier herstellen, die erzählen ja auch eine Geschichte. Ja. Also allein zum Beispiel gibt es, was man Garnisch nennt, als Garnitur. Hat Maria und das Team, letztes Jahr habe ich es gemacht, Ginkgo-Blätter gesammelt. Und die werden dann gepresst hier in den Büchern und die kommen dann als Garnisch drauf.
Was für eine Arbeit.
Ja, oder einer der Servicekräfte, der geht in die Brombeeren. Und diese Dinge kann man gar nicht so berechnen, das meine ich. Und das sind Dinge, die spürbar sind.
Aber dass das auch jüngere Leute schätzen, gibt ja Hoffnung.
Es gibt ganz, ganz große Hoffnung. Und da würde ich gerne noch etwas sagen, was mich auch sehr gefreut hat. Ich habe bei der Verleihung, war zum ersten Mal dabei, wir waren ja auch, weiß ich nicht, irgendwie nicht nominiert. Und da habe ich die kleine Danksagung, man hält es ja kurz, und da habe ich mich als erstes bei der Bar bedankt. Bei der Bar als Raum. Bei der Bar als Raum, wie ich ihn kennengelernt habe, wie ich ihn jetzt selbst verantworte. Wie jetzt fast 30 Jahre, habe ich gesagt, uns erträgt, ja, uns alle. Und alles mit sich machen lässt. Und habe auch zitiert, dass mein Mann das immer gesagt hat, dass die Bar eine eigene Magie hat. Die ist größer als wir. Die ist größer als der Inhaber, als das Team, als die Gäste. Und dass man das respektiert. Und dass so eine Bar und so ein Raum auch Gebrauchsspuren hat. Ja, so wie man Japan, was man Wabi-Sabi nennt, und dass man die Dinge auch ehrt und pflegt. Die tragen ihr ausgemustertes Handwerkszeug dann in Tempel und verehren das. Und dieser Respekt vor so einem Ort, das habe ich kurz gesagt. Und hinterher kommen junge Barkeeper zu mir und sagen, es war die schönste Rede. Und meine junge Barkeeperin, die sagte, dass Freunde von ihr das auch gesagt haben. Da wollte ich sagen, dass Menschen so eine, es ist nicht so, ist ein bisschen romantisch vielleicht, das kann ich als Literaturwissenschaftlerin sagen, aber diese Leute, das Echo ist so großartig, ja, nicht, dass sie, das Echo und dass sie spüren, was sie für eine Arbeit machen und was sie da mitgestalten, und dafür sind sie ja zuständig, ja, und das, finde ich, gibt Hoffnung.
Wie oft sitzt du selbst noch in der Bar?
Ziemlich häufig. Also ich kümmere mich, weil ich mich auch um die Wäsche kümmere, weil ich frage, wie ist das alles in Ordnung und sind die Blumen und das und das. Ich begrüße gerne die Gäste, den einen oder den anderen und so. Ich freue mich natürlich auch über Tage, wo ich nicht runtergehe. Oder manchmal hole ich mir auch einen Drink und verbringe mit dem Drink und dem Buch meine Zeit auf dem Sofa.
Was liebst du daran, hier zu sitzen?
Ich hatte gestern Mittag so ein kleines Moment, als die Vorbereitung für dieses, gab so ein Fotoshooting mit Woodford und so, und dann wurden diese großartigen Blumen gebracht und alles war so im Aufbruch. Und dann entsteht am Tag so eine Stimmung dieser Lebendigkeit, ja, dieser Gespräche auch, jemand, den ich 2 Jahre nicht gesehen habe. Ich muss dann immer fragen. Es ist ein sehr dynamisches Geschäft. Und ich muss noch dazu sagen, es ist sehr anstrengend auch. Ja, ich mache wirklich viel. Und ich habe damals, als Freunde das mitbekommen haben, ich habe so ein bisschen Achselzucken geerntet, ja, weil keiner so richtig dachte und das ernst genommen hat unter Intellektuellen, oder jemand sagte, wieso stellst du nicht einen Geschäftsführer ein? Weil natürlich habe ich manchmal gestöhnt. Aber das wirft die Bar nicht ab. Und wenn ich dann so lebendige Momente habe, ja, was hier entsteht, bin ich irgendwie sehr, sehr zufrieden.
Lieber Andrea, vielen Dank. für deine Zeit. Das war ein tolles Gespräch. Vielen lieben Dank auch an euch, dass ihr zugehört habt. Wir haben zusammen eine besondere Flasche geöffnet, nämlich einen Rum, 3 Jahre alten, jetzt Havanna. Schon ein bisschen länger alten Havanna-Rum.
Ja, 3 Jahre alt, als er mir geschenkt wurde.
Als er dir geschenkt wurde.
Jetzt ist er schon 10 Jahre älter.
Genau, und haben ihn ein bisschen mit Cola aufgegossen und ja, Glas ist leer, hat geschmeckt. Ihr wollt mir Feedback mailen, Gäste vorschlagen oder mir eure letzten Flaschen zeigen, hinterlasst das gerne auf meinem Instagram-Account clemens-hoffmann. Die genaue Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter und ganz wichtig, abonniert den Podcast. Das war's für heute. Geht öfter mal wieder in eine Bar, genießt. Bis zur nächsten Folge.
Ich danke auch, Clemens.
Danke dir.